ARD.
Selbst die Bundeskanzlerin hat mal, das ist eine ganz witzige Anekdote, persönlich, das war, glaube ich, während ihrer ersten Legislaturperiode, mittags um 10:30 angerufen, ob sie am gleichen Mittag, Sonntag, war es für zwei Personen, also mit ihrem Ehemann, zum Essen gehen könnte. Und der diensthabende Oberkellner am Telefon hat das überhaupt nicht erkannt und wusste gar nichts und sagte, ja, wir sind heute schon ausverkauft, heute Mittag, aber kann sein, dass sie noch einen Moment an der Bar warten müssen. Ja, und dann stand also tatsächlich die Bundeskanzlerin in der Tür. Und dann haben wir uns natürlich auch in Windeseile einen Tisch geschnitzt, sogar einen am Fenster. Und das war so eine sehr lustige Geschichte.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier sind Sie richtig beim Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon erlebt haben. Und heute, man hört es vielleicht, bin ich nicht im Podcast-Studio, sondern an der Hafenkante in Altona im Fischereihafen-Restaurant. Seit fast 45 Jahren gibt es hier Fisch vom Feinsten. Ich sag mal, Räucheraal mit Rührei auf dunklem Brot, Seezunge, Müllerin-Art. Das sind so Signature-Dishes. Und ein Name ist mit diesem Ort seit jeher verbunden, Kowalke. Er ist der Vater Rüdiger Kowalke, jetzt der Sohn Dirk Kowalke. Moin, Dirk Kowalke.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin ja bei Ihnen zu Gast. Ich danke für die Einladung. Was war denn Ihr letzter Fisch?
Mein letzter Fisch war tatsächlich ein weißer Heilbutt. Das ist ungewöhnlich für uns, aber wenn Sie mich am heutigen Tage fragen, war das so gestern Abend. Es ist tatsächlich so, dass unser Hauptprodukt Steinbutt, und wir verarbeiten immer diese großen Steinbutts, 4 bis 5 Kilo Fische. Die sind jetzt im Moment gerade Anfang November in der Größe, die wir kennen, nicht verfügbar. Mhm. Und so war es also eine große Herausforderung für uns, das entweder den Gästen zu erklären oder für eine gute Alternative zu sorgen. Und die mehr als gute Alternative ist tatsächlich der weiße Heilbutt, nicht zu verwechseln mit dem schwarzen. Und den kriegen wir durchaus in dieser Größe, die wir gewohnt sind, 5 bis 6 Kilo Fische und können auch genau also diese Tranchen und Portionen rausschneiden und die gleiche Zubereitung anwenden, wie die Gäste das von ihrem vielmals Lieblingsgericht Steinbutt gewohnt sind.
Und wo bekommen Sie die ganzen Fische eigentlich her?
Na, die ganzen Fischgroßhändler sitzen ja dankenswerterweise hier direkt bei uns in der Meile, in der großen Elbstraße, ein Steinwurf entfernt. Dadurch haben wir natürlich ideale Einkaufsmöglichkeiten. Wir können, wenn wir es wollten, auch zweimal am Tag frischen Fisch disponieren.
Was ist denn so auf der Speisekarte bei Ihnen so das beliebteste Gericht? Was geht hier am meisten über den Tresen?
Wie gesagt, das Hauptprodukt ist dieser Steinbutt in der 4 bis 5 Kilo Größe, gefolgt von Seezunge durchaus. Mhm. Nordseeseezunge, Müllerer Art, also das lieben die Menschen. Aber die einfachen Fische genauso, schöne Scholle in Speck gebraten, Heringe immer auf der Tageskarte. Also auch durchaus die einfachen Gerichte, die auch viel bei uns auf der Tageskarte zum Tragen kommen, die ich ja mal vor vielen Jahren hier etabliert habe. Mhm. Ende der 90er Jahre, als ich anfing, da war das mit das Geschäft mal nicht ganz so erfolgreich mehr, wie es dann wieder wurde. Und da machen wir also durchaus gute Gerichte für kleine Preise.
Wir treffen uns ja hier am Vormittag und es ist noch klosterartig ruhig hier. 180 Plätze, riesengroßer Laden. In einer Stunde ist hier Highlife in Tüten, oder?
Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, 10:30. Also eine Stunde ist noch ein bisschen früh, aber so gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr, toi toi toi, haben wir immer schon ein sehr gutes Geschäft.
Also das ist ein richtig großer Laden. Wie viel Mitarbeiter haben Sie hier?
Na, wir haben so roundabout 60.
180 und gibt auch 180 Plätze und es gibt 29 Stufen, die man hochgehen muss. Und ich habe schon gesehen, es gibt auch so einen Sessellift jetzt für die Älteren und Gebrechlicheren.
Ja, genau. Den habe ich also auch schon vor bestimmt 25 Jahren hier einbauen lassen. Also warum nicht? Irgendwann kommen wir alle ins Alter und wenn jetzt der entsprechende ältere Geburtstag gefeiert werden soll, dann soll es ja nicht daran scheitern, dass das Geburtstagskind hier womöglich keinen Zutritt mehr hat aufgrund gesundheitlicher Gebrechen, sondern es muss natürlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder also diese Treppe auch überwinden kann.
Zu Kowalke, da gehen auch die Promis, also dann taucht das auch mal so in den Klatschbalken der Zeitung auf. Welcher interessante Promi war denn in der letzten Zeit so da, wo Sie gesagt haben, oh, interessant?
In der letzten Zeit waren sogar, sag mal, drei Promis, alle aus der Musikbranche, erstmals bei uns. Das fand ich so ganz bezeichnend. Einmal war es Peter Maffay, den ich persönlich noch nie kennengelernt habe. War aber auch, sag ich mal, sehr undercover. Kleiner Tisch, nur 4 Personen. Und ich wusste gar nicht so richtig, worum es da so ging. Das war also sehr seriös. Ich habe ein schönes Foto mit ihm gemacht. Aber
das machen Sie schon auch dann so, ne?
Ja, kann man dann ja mal fragen. Ne? Also, das habe ich gemacht. Dua Lipa war bei uns so als Weltstar, Superstar. Wurde, die hat im Hotel für Jahreszeiten gewohnt. Das war, glaube ich, so Mai, Juni die Zeit. Und während ihrer beiden Mammutkonzerte in Hamburg, also an dem Mittag zwischen den beiden Konzerten, also wurde sie empfohlen zu uns. Wir wussten aber nicht aus Seriositätsgründen, wer da kommt. Es hieß nur, also super VIP und die wollen unbedingt auf der Terrasse sitzen mit 10 Leuten. Und Sie haben es ja gerade gesehen, also die Terrasse ist sehr schlank bei uns. Ja. Die hat nur 1,80 Meter Tiefe. Das heißt, da passen eigentlich nur 4er Tische. Und ich habe mich erst gesträubt. Also ich sage, 10 Leute kriege ich unmöglich. Dann rief der Concierge aber nochmal an und sagte, die wollen unbedingt, stell den Tisch längs.
Egal wie.
Und super VIP. Und ich wusste nicht, wer es ist. Egal wie, die bestehen da drauf. Und da muss man dann also schon ein bisschen akrobatisch sein, um dann da rüber zu steigen, einer über den anderen.
Hat aber geklappt.
Ja, wir haben das dann gemacht und dann kamen auch erst 4 Personen, nochmal 4 Personen und Dua Lipa kam zum Schluss. Und dann war auch klar, dass das alles junge Leute sind und das war für die überhaupt gar kein Problem. Das hat eher für Gelächter gesorgt und alle waren happy. Und der dritte im Bunde war Herbert Grönemeyer. Das war eine sehr schöne Begegnung, fand ich. Also ich war zufällig am Telefon, als seine Tochter den Tisch reserviert hat. Und auf den Namen Grönemeyer in 3 Tagen Abendessen für 6 Personen. Und habe gar nichts dabei gedacht. Und war dann auch zufällig 3 Tage später, als diese Reservierung zur Tür reinkam, vor Ort, vorne. Und dann war also Herbert Grönemeyer selber dann dabei. Und das hat sich herausgestellt, dass es der Geburtstag der Tochter war. Und das war sensationell, weil es so familiär war. Und wir haben nachher Tony Christie gespielt. Hier machen wir mal mit Fackel und so Kreuzfahrt, Atmosphäre und so. Ne? Und Herbert hat natürlich auch fleißig mitgesungen und hat sich nachher das ganze Lokal auch noch zeigen lassen. Und also war ein sehr, sehr tolles Gespräch, was ich in toller Erinnerung habe.
Das heißt, es ist denn so, da ruft denn so ein Concierge von so einem Luxushotel in Hamburg an, das passiert dann öfter mal, wenn die sagen, die wollen irgendwo schick essen gehen, was Gutes, Typisches, Hamburgisches, Norddeutsches und dann kommen geheimnisvolle Anrufe von der Rezeption.
Ja, das gebührt natürlich der Seriosität, dass man da jetzt nicht sagt, welchen Promi man da jetzt hin und her schickt, selbstverständlich. Und wie schon gesagt, es kann über Hotels kommen, das kann aber auch über Agenturen kommen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Im Falle Grönemeyer war es dann die eigene Tochter. Ne? Selbst die Bundeskanzlerin hat mal, das ist eine ganz witzige Anekdote, persönlich, das war glaube ich während ihrer ersten Legislaturperiode, mittags um 22:30 angerufen, ob sie am gleichen Mittag, Sonntag war es, für 2 Personen, also mit ihrem Ehemann, zum Essen gehen könnte. Und der diensthabende Oberkellner am Telefon hat das überhaupt nicht erkannt und wusste gar nichts und sagte, ja, wir sind heute schon ausverkauft, heute Mittag, aber kann sein, dass wir noch einen Moment an der Bar warten müssen. Ja, und dann stand also tatsächlich die Bundeskanzlerin in der Tür. Und dann haben wir uns natürlich auch in Windeseile einen Tisch geschnitzt, sogar einen am Fenster. Und das war so eine sehr lustige Geschichte.
Also dann steht Angela Merkel im Laden in der Tür. Und wie ist denn? Ist dann Alarmstufe 1 auch in der Küche? Ist denn was anders? Also in Tüdelchen gibt man sich dann noch mehr Mühe?
Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, man würde sich dann weniger konzentrieren auf diejenigen. Aber Fakt ist genauso bei uns. Also wir verstehen uns nicht unbedingt als Promi-Lokal. Wir verstehen uns ausdrücklich als Lokal für jedermann. Und wir probieren, dass jeder Gast hier der König ist, egal ob es der einfache Bürger ist, die Hamburger Familie, Geschäftsleute, Touristen oder auch Prominente.
Und es ist ja, bei Ihnen wird ja auch gefeiert, zur Familie. Also Sie gehören ja im Prinzip zur Familie. Was heißt die Konfirmation, Geburtstage, das findet ja alles hier statt.
Und wie, ja. Ohne Ende, ne? Mhm. Geburtstage, Hochzeiten, Silberhochzeiten, Taufe, Abitursfeier. Mhm. Also das ist eben das Tolle an unserem Konzept, dass wir eben nicht versiert sind auf spezielle Klientel, also wir polarisieren überhaupt nicht. Mhm. Also von uns ist jede Altersklasse sehr herzlich willkommen. Mhm. Und eben auch der einfache Bürger, die Familie besonders, Konfirmation ohne Ende. Also aber auch das Business-Publikum. Ne? Mhm. Sonntagmittag haben wir ein ganz anderes Publikum als in der Woche. Mhm. Das mischt sich dann viel mehr, businessmäßig, ja, bis hin zu Prominenten. Und das macht unser Lokal so interessant und vielseitig.
Sie sind ja Hamburger durch und durch, kann man ja sagen. Wir machen mal eine 040-Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Elbe, auf jeden Fall.
Wir gucken ja drauf. Ne?
Ja, genau. Also vorweggenommen, zweiter Sieger Alster ist natürlich auch mehr als attraktiv. Und ganz klar, hier ist mal toll, wenn ich mal über die Kennedy-Brücke fahre und weiß man ja gar nicht, ob man jetzt erst nach rechts oder nach links gucken soll. Also diese Tatsache, dass das Herz einer Stadt aus riesigen Wasserflächen besteht, das ist natürlich einmalig und macht Hamburg extrem attraktiv. Aber für mich hier natürlich vor Ort, der als 10-Jähriger quasi in den Genuss kam, dass der Papa sich hier selbstständig gemacht hat, direkt am Elbufer und habe hier natürlich jeden Tag den unmittelbaren Kontakt. Also das Wasser ist hier rauer, dynamischer und eben diese Ozeanriesen, die hier täglich vorbeiziehen. Also das ist für mich noch symbolischer, also ja, für das Tor zur Welt, weil hier ist ja die eigentliche Öffnung zur Welt.
Hier bei Ihnen, genau. Also wirklich, hier ist ja die Einfahrt. Irre. HSV oder St. Pauli?
Definitiv HSV. Wobei ich auch hier einschneidend sagen muss, dass ich es sehr begrüße, dass beide Vereine jetzt in der Bundesliga spielen. Und ich drücke St. Pauli sehr die Daumen, dass es auch auf jeden Fall so bleibt. Allein schon, weil ich es sehr genieße, dass es dann zweimal im Jahr das brisante Stadtderby gibt. Mhm. Aber ich bin halt Jahrgang 71, das heißt, und war selber Fußballspieler, also im Verein in früher Jugend. Und Papa hat mich dann schon als 10-, 11-Jähriger mit zum Fußball genommen.
Große Zeit, ne?
Ja, das war die ganz große Zeit. Das war also mein Riesenglück, dass ich als kleiner Junge eben die ganz große Zeit noch miterleben durfte. Und ja, 82 war HSV Deutscher Meister, 83 auch. Und da hat Papa tatsächlich dann einen kleinen Ausflug mit mir gemacht. Und er hat wirklich nicht viele Ausflüge mit mir gemacht, weil er während meiner ganzen Kindheit und Jugend so gut wie keine Zeit für mich hatte. Aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Und da fand das letzte Spiel in Gelsenkirchen statt, auf Schalke. Und dort wurde dann HSV 1983 Deutscher Meister.
Da waren Sie dabei.
Da war ich dabei. Und Papa hat mich schön mit HSV-Trikot natürlich, BP auf der Brust, über den Zaun springen lassen tatsächlich. Und ich durfte diese Meisterrunde mitlaufen. Also den ganzen Manikals, Horst Rubisch und wie sie alle hießen, Felix Magath hinterher. Und habe ich dann als 12-Jähriger erstmals abends dann da in diesem Menschentrott im Fernsehen sehen dürfen, in der Sportschau. Das vergisst man natürlich sein ganzes Leben nicht.
Total nicht. Also okay, da kann St. Pauli noch so gut spielen. Also da ist dein HSV wirklich raut im Herzen dann. So, ne?
Ja, absolut.
Hafen, Geburtstag oder Hamburger Dom?
Auf jeden Fall lieber Hafen, Geburtstag. Allein wegen meiner räumliche Nähe hier und meiner Liebe zum Hamburger Hafen, wobei ich einen schönen Dom besuchen von Zeit zu Zeit auch mal nicht ausschlage.
Das also auch mit Kopf über und so, diese ganzen Sachen?
Nee, dann doch lieber schön irgendwo einkehren und eine vernünftige Bratwurst essen.
Oder ein Fischbrötchen.
Oder ein Fischbrötchen. Oder Dosenwerfen.
Oder Dosenwerfen. Es gibt ja auch dieses, ich mag ja mal ganz gern dieses Pferderennen. Also da sitzt man nebeneinander und spielt gegeneinander. Das finde ich irgendwie mit fremden Leuten. Das ist eine witzige Geschichte mit dem.
Ja, ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ich muss auch zugeben, dass die Dombesuche jetzt die letzten 10 Jahre also weniger geworden sind bei mir, als meine Kinder noch. Also meine Zwillinge sind jetzt 26 Jahre alt. Und als sie eben noch kleiner waren, da haben wir dann durchaus den einen oder anderen Dombesuch gemacht, wo ich dann auch teilweise noch mal mit in die Achterbahn musste.
Ja. Udo Lindenberg oder Revolverheld?
Oh, auch eine sehr schwere Frage, weil ich beide persönlich kenne, beide auch hier schon zu Gast waren und die finde ich also beide super. Vielleicht ein kleines bisschen noch mehr Udo Lindenberg aufgrund der Geschichte, aufgrund dieser Langjährigkeit. Also den habe ich wirklich auch schon gehört, als ich noch jugendlich war. Seine tollen Hits und die Tatsache, dass er all die Jahre dann auch nicht nach Berlin gegangen ist, sondern immer in Hamburg geblieben ist. Und beim Hansa-Theater, was wir immer geketert haben über 10, 12 Jahre, da mal zur Premiere kam, da habe ich ihm immer sein Eierlikörchen, also Kredenz, also ein am Anfang, ne? Ein bisschen fürs Pressefoto.
Er sitzt ja mal oben in seiner Loge, da, wenn man reinkommt, oben rechts gleich. Ne?
Genau. Da in der Loge hat er mal gesessen, genau.
Hamburg, schönste Stadt der Welt?
würde ich mal so ganz frech und arrogant ja sagen, in Anführungsstrichen. Also der Welt könnte man sicherlich jetzt 10 Stück aufzählen, die mega attraktiv sind. Wenn man es vielleicht einschränken könnte auf Deutschland, dann würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ihr Vater, Sie haben es gesagt, hat 1981 dieses Restaurant eröffnet, da waren Sie 11, ja? Und Sie haben gesagt, da war eine Menge, 10, oder? Da war eine Menge los. Wie war das für Sie damals? Sie waren ja vorher, hatte Ihr Vater ja schon den Kaltenkirchener Hof auch, das haben Sie auch mitbekommen schon, ne? Also Gastronomie von der Pike auf.
Ja, genau. Die Kindheit habe ich in Kaltenkirchen verbracht, das ist richtig. Und 1981 wurde das Fischereihafenrestaurant neu ausgeschrieben. Also der unmittelbare Vorgänger war ja Karl Voss. Und das ging also da nicht mehr weiter. Also der Laden lag ziemlich brach, sonst wäre er nicht neu ausgeschrieben worden. Und mein Vater hat auch mehrere Mitbewerber, aber hat dann tatsächlich den Zuschlag gekriegt und hatte dann den Mut, man muss sich ja vorstellen, 1981 war es ja noch eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Gegend. Diese Entwicklung hat er erst in den 90er Jahren eingesetzt und hatte den Mut in dieser, ich sag mal, das waren ja alte Lagerhallen, baufällige Schuppen, es war dunkel, kalt, es gab den Straßenstrich noch.
Unmittelbar, hier?
Ja, vor der Tür, 50 Meter weiter bis zum Fischmarkt rauf und runter, standen dann also die Bordsteinschwalben. Und Papa hatte trotzdem den Mut, in dieser Gegend ein Lokal zu übernehmen und es dann auch umzubauen und schick zu machen. So, da haben also viele bezweifelt am Anfang, wie, ob das also aufgehen könnte, dieses Konzept. Aber gepaart mit seiner Kombination der Küche, dass wir also jetzt vom Konzept her uns spezialisiert hatten auf Fisch, Schalen und Krustentiere in dieser Lage, wo bemerkt, der Vorgänger hatte auch Wildgerichte auf der Speisekarte, muss man sich mal vorstellen. Völlig unpassend. Also das in Kombination hat dann sehr schnell geführt, dass also sich rauskristallisiert hat, genau das ist das Erfolgsrezept und das war genau der richtige Weg und das hat auch bis heute Bestand.
Auch für Sie von Anfang an, also haben Sie das damals schon in Kaltenkirchen gewusst, das will ich auch?
Eine Affinität hatte ich auf jeden Fall, ich war nur bis zur konkreten Entscheidung, was ich nun wirklich beruflich mache, da war ich in der Jugend ein bisschen faul, Abitur, Zivildienst, das habe ich gemacht und dann schauen wir mal, ich habe dann erst auch eine Banklehre angefangen, also nicht nur angefangen, sondern auch gemacht. Aber das war der Zeitpunkt, wo ich erstmals konkret mich gefragt habe, was will ich? Und in der Bank habe ich dann sehr schnell gemerkt, auf keinen Fall will ich Bank. Und da habe ich dann also aktiv auch angefangen zu jobben. Auch mal in der Diskothek, hinterm Tresen und so. Aber sehr viel dann auch im väterlichen Betrieb. Und habe hier alle...
Habe ich gelesen, für 5 Mark die Stunde.
Ja, wenn er großzügig war... 5 Mark, kommt hin. Und habe dann aber hier die allen Bereichen kennengelernt, ob es Buffet war, Getränkeausgabe, im Magazin gearbeitet, sogar mal eine kleine Runde als Wagenmeister über die Küche und auch Service natürlich. Aber gerade im Service habe ich dann also Vater natürlich auch als großes Vorbild gehabt. Und das waren so die Momente eigentlich, die sehr dazu beigetragen haben für meine Entscheidung hat oder zu merken, hey, das ist ja mega, das ist ja genau deine Passion. Das ist so ein prall gefülltes Restaurant und die Menschen, die die Atmosphäre hier ausmachen und wie viel Lob du auch bekommst und wie viele Menschen du einfach glücklich machst durch deinen Beruf. Das hat mich dann sehr schnell gefesselt und dann war die Entscheidung schnell gefallen, dass ich also nach der Banklehre sofort noch eine gastronomische Lehre mache. Also ich habe dann noch Koch im 4-Jahres-Zeiten gelernt. Habe also beide Ausbildungen auch verkürzen können, zum Glück, weil ich Abi hatte. Jeweils 2 Jahre nur. Das heißt, ich hatte innerhalb von 4 Jahren dann 2 Ausbildungen. Und das war ein super Grundstück für mich, letztlich dann hier einzusteigen, obwohl ich mir gar nicht sicher war, dass ich tatsächlich mal, dass mein Weg ins Fischereihafenrestaurant führt. Also ich dachte, Papa macht das alle Ewigkeiten zu dem Zeitpunkt. Hatte aber schon das Ziel, in die Gastro und vielleicht auch eine Selbstständigkeit anzustreben.
Sie sind ja so ein ganz, also wirklich so ein ganz ruhiger Typ. Und in der Küche, sagt man, hat das auch manchmal so auch was Kasernentonhaftes. Das ist ja auch ein Effizienzbetrieb. Das muss ja auf die Sekunde alles richtig so sein. Sind Sie in der Küche nochmal jemand anders oder haben Sie da auch diesen ruhigen, gelassenen Ton?
Also die Materie an sich bringt es mit sich, dass man da nicht ganz so gelassen sein kann, zumindest nicht im Hauptgeschäft. Aber ich habe das über die Jahre also angeeignet. Papa war da deutlich aufbrausender, aber der hat wesentlich schneller und öfter also auch sich lautstark betätigt. Und ich versuche das also weitgehend zu vermeiden, weil letztlich bringt diese übertriebene Lautstärke einen auch nicht weiter. Gerade wenn es mal stressig ist und gerade wenn du 6 Baustellen auf einmal zu bedienen hast, ist es ja sinnvoll, möglichst kühlen Kopf zu bewahren und die Sachen dann halt schnellstmöglich, aber nacheinander und strukturiert abzuarbeiten, als selber die Nerven zu verlieren.
Müssen Sie zu Hause auch kochen oder dürfen Sie da einfach mal nur essen?
Das kommt beides natürlich vor. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eins meiner größten Hobbys ist, selber essen zu gehen.
Ah.
Bin ich ehrlich, weil ich habe lange Jahre 6 Tage die Woche gearbeitet. Jetzt dank meines Stiefbruders Benny, der hier für 15 Jahren eingestiegen ist, meine rechte Hand geworden ist, ist es mir seit Jahren vergönnt, dass ich in der Regel auch 2 freie Tage machen kann in der Woche. Und mindestens einen davon gehe ich also sehr, sehr gerne essen, auch mit Freunden, und drehe den Spieß quasi mal um und genieße das also, selber mal bedient zu werden. Und ja, diese ganzen Vorzüge. Ja, für mich ist eigentlich ein Restaurant eine der besten Erfindungen der Welt. Weil das ist ja ein Ort, wo du wirklich die Seele streicheln kannst, den Service genießen kannst, die emotionale Bindung zu den Servicemitarbeitern zum Wert haben kannst, die Qualität der Produkte genießen kannst. Also für mich ist das, sind das somit die besten Abende, die man erleben kann.
1997 hat Ihr Vater Sie gefragt, ob Sie einsteigen wollen. Dann haben Sie aber auch überlegt, ne? Wie lange?
Ja, ich habe überlegt, weil das natürlich extrem überraschend für mich kam. Ich war da damals nach der Kochlehre, war ich nochmal eine Saison als Jungkoch so auf Sylt, bei Jörg Müller damals. Und als die Saison zu Ende war, das war im Januar, da hat Papa dann für mich völlig überraschend die Entscheidung gefällt. Er war da erst 49 Jahre alt, muss man sich mal überlegen, dass er also beruflich kürzer treten will. Und ja, kam dann mit dieser brandneuen Information auf mich zu, also kam dann für einen Abend mal nach Sylt und hat mir das also erklärt und hat gesagt, es gibt nur 2 Möglichkeiten, also wenn du willst, dann kannst du einsteigen, beziehungsweise ich verkaufe dir das, so ist es dann auch passiert, oder es würde dann in absehbarer Zeit, innerhalb eines halben Jahres, glaube ich, an einen Dritten gehen. Und dann muss ich natürlich erstmal schlucken, ist klar, in diesem Betrieb. Aber gleichzeitig hat er mir natürlich versprochen, dass er mich die ersten Jahre begleiten wird. Und das hat mir dann genügend Vertrauen gegeben, um zu sagen, okay, das ist die Chance und das mache ich dann tatsächlich.
Sie haben ja schon gesagt, irgendwie als Kind, als Sie 10 und 11 waren, hatte Ihr Vater wegen des Jobs, wegen des Erfolgs wenig Zeit für Familie. War das nicht auch etwas, was in die Überlegungen bei Ihnen mit eingeflossen ist, möchte ich das auch eigentlich oder haben Sie es anders gemacht? Wie sind Sie mit dieser Erfahrung Ihrer Kindheit, die dann ja nicht immer schön auch war, umgegangen?
Das hat mich nicht wirklich beeinflusst, weil erstens ich selber diese Bereitschaft von Anfang an hatte und zweitens diese Freude am Beruf definitiv überwiegt. Also man muss sich ja vorstellen, also man ist ja hier in der glücklichen Lage, dass einem die pure Lebensfreude im Grunde genommen jeden Mittag und jeden Abend selbst serviert wird durch die vielen Menschen und durch dieses tolle Feedback. Und das ist für mich auch jeden Tag aufs Neue die Herausforderung. Erstens, dass wir das Lokal dann komplett füllen, dass jeder Tisch besetzt ist. Und wenn das dann soweit ist, dann hat man ja erst diese tolle Atmosphäre, die Geräuschkulisse, alle reden miteinander, sind fröhlich, lachen, genießen das Essen. Ja, und wenn du dann durch die Reihen gehst und das so aufsaugst, ne, dann dreht sich der Spieß so ein bisschen um und dann wird einem selber die Lebensfreude zuteil.
Und dafür bekommt man noch mehr.
Ja, und das ist so faszinierend, finde ich. Und da spielt das für mich also keine Rolle, ob das jetzt Weihnachten ist oder Silvester. Das hat mein Vater halt sein ganzes Leben so gelebt, mir auch vorgelebt. Und das war nicht eine Sekunde Diskussionsanlass.
Sie haben ja Corona überstanden, gut überstanden, wenn auch ja mit Schmerzen, wie alle. Was sind denn jetzt so Herausforderungen? Was ist für Sie ein Problem auch gerade als Gastronom in Hamburg?
Also Corona war natürlich mit Abstand die größte Herausforderung von allen, weil sich das ja auch über einen langen Zeitraum gezogen hat. Bei mir erschwerend noch dazu, dass ein Jahr vorher mein Vater dann auch verstorben war. Und ich hatte gerade so ein bisschen Luft geschnappt durch die Tatsache, also er ist im Februar 2019 verstorben. Und ziemlich genau ein Jahr später begann dann Corona. Und wir hatten glücklicherweise 2019 auch ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Also dann ausgerechnet in dem Jahr, wo er verstarb, tatsächlich das seither umsatzstärkste Jahr in der Fischereihafen-Restaurant-Geschichte. So, das hat mir natürlich dann im Januar so einen gewissen Schwung gegeben. Also das fand ich natürlich toll, dass uns das gelungen ist. Und dann kam der Riesendämpfer 2 Monate später und ja, das kennen wir alle, der erste Lockdown. Und dann wurde aus so einer Freude über den Erfolg sehr schnell Existenzangst und alles, was dazugehörte. Ne? Dagegen sind dann die Herausforderungen, die dann sich angeschlossen haben, nichtig. Vielmehr im Gegenteil, es war faszinierend zu sehen, dass dann ab dem Jahr 2022, wie toll wir wieder Fuß gefasst haben und wie schnell es also ging, als wir dann endlich diese blöden Trennwände zwischen den Tischen irgendwo ins Lager stellen konnten und auch nie wieder vorholen mussten bisher.
Aber die haben sie noch irgendwo.
Ja, in einem Lager stehen die noch, aber ich hoffe natürlich sehr, dass ich da nie wieder hin muss. Und wie schnell also das Lokal genauso wieder mit, also zum Leben erweckt wurde, wie es also aufhörte durch Corona und dass sofort all der Erfolg auch wieder da war.
Wenn Sie sagen, Existenzangst, das ist, geht ja echt dann tief. Es ist ja nicht, es geht dann ja in Tüttelchen nicht nur um Sie, sondern es geht ja auch, Sie haben ja Verantwortung auch für ganz viele Mitarbeiter. Wie sehr ging denn das an die Substanz?
Also besonders ging es an die Substanz während des ersten Lockdowns, weil man da ja noch nicht die Erfahrung hatte. Das waren, glaube ich, 12 Wochen. Und ja, da mag ich gar nicht dran zurückdenken. Also da hatte man wirklich teilweise schlaflose Nächte, ich zumindest. Und der zweite Lockdown war dann nicht ganz so schlimm, weil man ja schon die Erfahrung vom ersten Lockdown hatte und von dort schon wusste, wie schnell die Gäste also zurückkommen. Und also, dass es nicht lange dauern wird, dass es wieder losgeht. Und deswegen war der zweite Lockdown für mich psychologisch nicht ganz so schlimm.
Für uns als Verbraucher, als Kunden, als Restaurantbesucher und Besucherin, es ist schon eine Herausforderung, gerade weil es wird überall, also nicht überall, sondern überall ziehen die Preise ja an. Ne? Gerade auch, merken Sie das auch, dass weniger Menschen kommen oder dass Sie nicht das teuerste Gericht auf der Karte nehmen oder so? Gibt es da eine Veränderung im Verhalten und warum ist es so teuer, sagen Sie uns?
Naja, warum ist es so teuer? Weil aufgrund der Rahmenbedingungen und der gestiegenen Kosten, wo du hinblickst, den Gastronomen natürlich nichts anderes übrig blieb, denn ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Preise anzuziehen. Aber ich habe Zeit meines Lebens, ich habe es eingangs ja schon gesagt, mal angefangen, hier eine Tageskarte, die also mittags von 11.30 Uhr bis 15 Uhr läuft, einzuführen, also zu moderaten Preisen. Auch im Hinblick darauf, dass es mich ein bisschen gestört hat, dass das Image aus den 80er Jahren eigentlich zu sehr war, dass wir auch ein Promi-Lokal waren und dadurch also auch eine gewisse Schwellenangst herrschte. Das habe ich also immer wieder erfahren. Und da wollte ich gegen ansteuern. Und das braucht natürlich ein paar Jahre. Und da ist so ein Instrument wie die Tageskarte natürlich sehr hilfreich. Und also es gibt nicht wenige, die wirklich sagen, also gerade mittags haben wir ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis dadurch. Aber ich habe auch bei den Edelfischen und überall immer darauf geachtet, dass wir also das fair kalkulieren. Ne? Und so ein Steinbutt von 5 Kilo Fisch oder eine Seezunge in der Großgröße, die wir servieren, die ist eben im Einkauf immer teurer geworden über die Jahre. Und dir bleibt ja nichts anderes übrig, als am Ende auf den Kunden zu übertragen. Aber mir wird also sehr regelmäßig von vielen Leuten bescheinigt, dass wir hier im Fischereihafen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hatten und haben. Und dementsprechend gab es auch keine mengenmäßigen Rückgänge, also bezüglich der Anzahl der Gäste.
Die Kritiker, Sie sagen auch mal das Feedback und so, die Kritiker, die Professionellen, die überschlagen sich auch mit Lob. Und auch im Internet, ich habe mal geschaut, bei TripAdvisor, ich weiß nicht, ob Sie da mal so schauen, die Bewertungen sind echt sensationell, da sind mehr als 3000 Bewertungen. Natürlich, da gibt es immer so wirklich eine Handvoll, gibt es ja immer, bei jedem. Und das wäre ja unnormal, das wäre ja wie in der DDR sozusagen, wenn es nur 100% nur positive Bewertungen gäbe. Aber nehmen Sie sich diese Handvoll Bewertungen, lesen Sie sich durch, nehmen Sie sich das zu Herzen und gehen dem nach?
Also ehrlich gesagt, von jeher habe ich mir sehr lange genau diesen einen zu Herzen genommen. Und dann aber auch durch Gespräche mit Freunden, ne, also über die Jahre dann irgendwann verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist. Also ne, wenn 100 Leute zufrieden waren, oder die Quote ist wahrscheinlich noch besser als 100:1, also sagen wir 100 waren zufrieden und einer nicht, mit dem einen jetzt schlafen zu gehen und deswegen also schlecht zu träumen, Das macht einfach keinen Sinn. Ne? Man muss sich dann an den 99 anderen eher erfreuen. Und deswegen habe ich es mir so ein bisschen abgewöhnt. Ich gebe auch zu, dass ich Social Media mäßig nicht so firm bin wie mein Bruder Benny.
Der macht das
dann. Ja, also der betreut so unser Facebook und da ist ja heute mehr Instagram und so weiter. Also der ist da sehr in dem Thema drin und macht das auch blendend, finde ich. Also der macht da Social Media eigentlich, den Bereich macht er.
Und so Restaurant-Tester, die melden sich ja nicht an. Erkennen Sie die? Mensch, Tisch 7 macht auffällig viele Notizen oder so. Also kommt das vor?
Das kommt natürlich vor, wobei man nie sicher sein kann, dass ein Gast, der sich Notizen macht, jetzt automatisch auch ein Restaurant-Tester ist. Aber also wie gesagt, wir versuchen, jeden Gast wie einen König zu behandeln. Auch einen, der alleine kommt und sich Notizen macht. Und nee, man erkennt diese Tester nicht. Also ich zumindest nicht. Und wenn trotzdem lobenswerte Kritik denn dabei entsteht, ist es natürlich umso erfreulicher.
Hätten Sie gern mal einen Stern?
Nein, hätte ich gerne nicht. Aber nicht, weil ich irgendwas gegen Sterne habe, sondern weil ich einfach zu viel Respekt habe aufgrund der Größe unseres Lokals. 180 Plätze, die toi toi toi, wie gesagt, täglich, ja fast zweimal, würde ich sagen, im Schnitt besetzt sind. In der Größenordnung, also auf Sternenniveau zu kochen, das ist fast nicht darstellbar. Ich sehe ja, wie schwer es ist, die Qualität wirklich in den Mengen auch täglich auf den Tisch zu bringen. Wir haben auch keinen Ruhetag, muss man ja auch bedenken. Die Küchenchefs wechseln sich ab. Wir haben ja nicht vor ungefähr 60 Mitarbeiter. So hat man also auch diesen Schichtwechsel. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du jetzt zwei Ruhetage hast und fest dass immer das gleiche Team hast, mit so einem Team dann und ein wesentlich kleineres Lokal, ein oder zwei Sterne zu erkochen, als das bei uns der Fall ist. Also unser Betrieb ist aufgrund der Größe dafür nicht geschaffen und deswegen bin ich vollkommen fein damit, dass wir keinen haben.
Sie machen so einen ganz fitten, gesunden Eindruck. Das heißt, also, Fisch ist gesund, ne?
Ja, absolut. Musst du möglichst viel von essen, auf jeden Fall.
Achten Sie auf Ihre Ernährung so ausgewogen? Weil viele Bekannte, auch so Fernsehköche, haben ja irgendwie einen anderen Umgang erkennbar mit Ernährung.
Ja, ich achte da schon drauf, versuche schon gesund zu essen. Aber ich sag mal, dieser ganze Wahn, dass du dann da so Allergietests machst und dann da 360 verschiedene Nahrungsmittel getestet werden und überall schlägt das mal so ein bisschen aus und da ein bisschen und dann kriegst du deinen Ernährungsplan. Das ist für mich ein bisschen too much. Also auch ich habe das mal gemacht. Ich sage das jetzt nicht einfach so und habe dann so einen Plan gekriegt. Nur das habe ich, glaube ich, nach 6 oder 8 Wochen wieder verworfen, weil keine Mahlzeit gibt es dann mehr sozusagen, wo du nicht irgendwas weglassen musst oder rausfummeln musst und als Genussmensch da habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt.
Sind Sie Genussmensch, ja? Ja,
absolut, natürlich. Wie gesagt, ich gebe mein Leben gern Essen. Und das ist ja auch mein Beruf, Essen zu produzieren und zu servieren. Und wenn das dann ewig beschnitten wird, das macht ja auch was mit der Seele, also zumindest mit meiner. Also hat mir nicht gut getan. Ich sah da auch sehr blass aus zu der Zeit, haben mir mehrere Freunde bescheinigt. Und dann habe ich das irgendwann verworfen.
Ach, das heißt, da haben Sie so einen Ernährungsplan gehabt, die haben gesagt, weniger Weizenprodukt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann macht das aber, also Essen macht glücklich, das richtige Essen.
Ja, meines Erachtens schon. Also mir geht es besser, wenn ich frei das Essen tue, also esse, was mir schmeckt, als mich bei jeder Mahlzeit irgendwie beschneiden zu lassen.
Essen als Medizin, das ist übrigens auch das Thema in dem Podcast der Ernährungsdocs vom NDR. Kennen Sie die? Von Matthias Riedel, der aus der Fernsehsendung.
Ja, ist mir natürlich ein Begriff.
Ja, klar. Da spricht Wissenschaftsjournalistin Julia Demann mit den Medizinern Silja Schäfer, Viola Andresen und Matthias Riedel über ihre spannendsten Fälle und erstaunlichsten Erfolge aus diesem erfolgreichen Fernsehformat. Rund um die Patientengeschichten gibt's da Infos und Tipps zur Ernährung und Gesundheit. Und am Ende jeder Folge gibt's auch ein gesundes Rezept für zu Hause. Lecker und einfach zum Nachkochen. Bei sich zu Hause schieben sich da auch mal eine Pizza in den Ofen. Also mal über die Stränge schlagen.
Nein, also eine Pizza in den Ofen schieben, das würde ich auf keinen Fall machen. Dieses Fast-Food, Convenience-Food, das ist so gar nicht meine Sache. Nee, also wenn Pizza, dann würde ich tatsächlich schon eher eine Pizza essen gehen, aber das mache ich höchst selten.
Mhm. Wo leben Sie hier in Hamburg? Ist es ja auch mit Elbblick irgendwo?
Nein, nicht mit Elbblick, aber im Hamburger Westen. Also ich lebe in Groß-Flottbek und das ist eine tolle Gegend, finde ich. Schön ruhig, der Jenisch-Park ist nicht weit. Wenn ich mal einkaufen gehe, dann ist das Elbe Einkaufszentrum, so meine Hut. Oder auch die Waldstraße. Das ist so mehr oder weniger fußläufig.
Hier. Haben Sie schon mal einen Unfall mitbekommen? Einen dieser Unfälle in der Waldstraße?
Nein.
Da fahren doch immer Senioren irgendwie, weil sie die Pedale verwechseln und so.
Das ist jetzt abgeschafft worden, dadurch, dass da solche Poller, glaube ich, ne, vor die Geschäfte, das wurde installiert. Also das ist jetzt die letzten Jahre, glaube ich, nicht mehr passiert. Wenn ich mal dann auch einen Skatabend mache, das ist so ein zweites Hobby von mir, dass ich mit ein paar Freunden dann auch mal einen kleinen Skat klappe. Und dann habe ich da am Othmarscher Bahnhof das Lüttdöns. Das ist eine ganz alt eingesessene Kneipe, wo der ehemalige Inhaber schon auch befreundet war mit meinem Vater. Mhm. Und dessen Sohn, der jetzt seit vielen Jahren der Inhaber ist, vom Lüttdöns, Charlie, der hat bei uns mal Koch gelernt. Und so kennt man sich irgendwie schon ein halbes Leben. Und wenn wir mal ins Grad kloppen, dann gehen wir gern zu Charlie. Der hat das auch ganz toll hingekriegt, in seinem Lüttdöns da auch, sag ich mal, das junge Publikum jetzt anzusprechen. Hat diesen kleinen Vorgarten, den er da hat, super professionell mit großen Schirmen und Wärmebrücken. Also selbst bei Nieselwetter ist es da draußen noch gefüllt. Und draußen ist es fünfmal so groß wie drin, muss man sich vorstellen. Also was der aus der kleinen Kneipe jetzt gerade die letzten 2-3 Jahre gemacht hat, ist sensationell.
Und wenn Sie so Skat haben, über was reden Sie denn da so?
Ja, wir verbinden Skat dann natürlich auch gerne mit Fußball.
Ach so, ja.
Und meistens, irgendwie, wenn das geht, noch so einen schönen Mittwoch. Oder wenn internationaler Fußball gezeigt wird oder dergleichen, dass man nebenbei noch ein bisschen Fußball guckt. Mhm. Ja, was man mit seinen Kumpels dann so beredet. Ne? Nicht zu tiefgreifende Gespräche.
Und wenn Sie sagen, Sie gehen auch oft essen, also haben Sie denn auch so eine Gastronomenbrille auf und sagen, ach, der macht das hier so, das könnte ich ja vielleicht auch mal machen?
Also die Brille, die ich aufhabe, ist auf jeden Fall mehr die Genießerbrille. Mhm. Ich lehne mich dann eher wirklich zurück und lass das auf mich einrieseln. So. Aber ein bisschen hat man natürlich auch die Gastronomenbrille. Also wenn dann irgendwelche Sachen dabei sind, man ist natürlich auch Profi, die dann nicht so doll sind, das nimmt man dann natürlich zur Kenntnis. Mhm. Und so kristallisieren sich dann natürlich auch die Lieblingslokale raus im Laufe der Zeit. Also das, ich gucke mir jedes neue Lokal an, was vielversprechend ist. Ne? Aber am Ende haben wir dann 10, 12, wo man so am liebsten hingeht. Ne?
Kann man in Hamburg gut essen gehen?
Und wie? Hamburg ist für mich eine gastronomische Hauptstadt. Es geht ja hier schon los in der großen Elbstraße, wenn man sieht, was hier passiert ist die letzten 20 Jahre. Mhm. Wir waren ja früher so eine Art Leuchtturm, weil wir mit Abstand die Ersten waren. Wenn man noch die 30 Jahre vor meinem Vater dazu rechnet, das Fischereihafenrestaurant wurde ja mal gegründet 1951 von Hermann Selmer. Wenn man das bedenkt und was heute für Möglichkeiten sind, das ist ja eine richtige Gastroflaniermeile mit allen Gastrokonzepten, die man sich vorstellen kann, also hier bestückt. Von daher sind hier allein schon viele Möglichkeiten, aber über die ganze Stadt verbreitet. Ne? Gibt ein Dutzend super tolle Restaurants für mich, die ich auch dann regelmäßig gern besuche.
Wir haben so einen Fragebogen bei uns im Podcast. Die Fragen bekommen alle Gäste. Die erste lautet, wenn Sie König von Hamburg wären, Sie hätten alle Macht, was würden Sie als allererstes ändern? Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Was stört Sie vielleicht in dieser Stadt?
König von Hamburg ist vielleicht nicht so eine ganz ernst gemeinte Frage, aber also wenn ich König von Hamburg wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch mit sehr viel überschüssigem Geld ausgestattet.
So was vorne.
Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich meinem Lieblingsverein, dem HSV, große Mengen nicht rückzahlbares Geld zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass wir unser Team wieder noch so verstärken können, dass wir auch international mit allen europäischen Vereinen uns messen können, in der Hoffnung, dass wir auch irgendwann mal wieder international Fußball spielen können, weil ich trauere natürlich der Zeit zurück, in den 2000er Jahren, wo das also noch regelmäßig der Fall war, dass wir auch Champions League Teilnehmer waren und in der Euroleague gespielt haben, dass es eben Tradition war, dass das Präsidium vom HSV mit dem gegnerischen Präsidium jeweils vor dem Spiel hierher zum Mittagessen kam. Wir waren also immer das HSV-Restaurant und hier standen dann die Wimpel auf dem Tisch von, also unser natürlich und dann von mir aus Juventus Turin und den dann hier das Mittagessen zu kredenzen und womöglich noch dann abends selber ins Stadion zu gehen zum Spiel. Das hat mich immer fasziniert und das, ja, wie lange ist das her? 15 Jahre. Das vermisse ich natürlich sehr.
Also okay, das wäre eine gute erste Amtshandlung. Nicht ganz uneigennützig vielleicht, nicht ganz uneigennützig, aber das als König darf man das. Wo würden Sie sagen, mehr Hamburg geht nicht? Also jetzt gucken wir gerade auf den Hafen, die Antwort liegt fast nah, aber gibt es sonst noch einen anderen Ort, eine Situation, wo Sie sagen, boah, mehr Hamburg geht nicht?
Mir würde mal jetzt einfallen, spontan, ich sehe ja hier auch fast täglich diese großen Kreuzfahrtschiffe rein und rausfahren. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Aber irgendwie hatte ich schon ein paar Mal den Gedanken, also wenn diese hier einlaufen, ne, besonders zu einer attraktiven Tages- oder Frühabendzeit, und die Menschen, die dann alle auf der Reling stehen und winken und von dort mal die Atmosphäre zu genießen, also weil es ja nur ein kleiner Moment ist, einzulaufen und dann von dort die Perspektive auf die Stadt mal zu haben. Das würde mich mal reizen. Also das glaube ich, das würde ich gerne eines Tages nochmal machen.
Aber erfüllbarer Wunsch, sage ich mal. Ne?
Ja. Ein erfüllbarer Wunsch.
Ja, machen Sie Urlaub? Haben Sie Zeit? Nehmen Sie sich Zeit für Urlaub und so?
Ja, das ist wechselseitig.
Aha.
Also könnte, aber es ist Luft nach oben.
Also Sie sind sehr im Dienst immer, ja?
Ich bin sehr im Dienst. Also ein gesetzter Urlaub ist eigentlich ein Skiurlaub, wobei da die letzten Jahre, ich sag mal, seit Corona auch maximal 5-6 Tage. Mehr ist da nicht mehr. Im Moment noch nicht drin, aber ist ja wieder ausbaufähig. Aber das genieße ich sehr. Das ist für mich ein sehr wertvoller Urlaub, den ich mir einmal im Jahr genehmige.
Geht es eigentlich mit der Dynastie dann weiter? Was sagen die Kinder? Machen die mit?
Und wie? Ja, wie gesagt, ich habe ja 26 Jahre alte Zwillinge, ein Mädchen, Fiona, und mein Sohn heißt Konstantin. Und beide sind sehr gastroaffin. Meine Tochter hat sogar klassisch Restaurantfachfrau gelernt in einem 5-Sterne-Plus-Haus in Süddeutschland. Die ist eine, die auf jeden Fall am Gast sein muss, weil das macht sie sensationell einmalig.
Aber das ist auch üblich, dass man wirklich woanders hingeht und nicht im eigenen Betrieb lernt und so.
Ja, das ist mir sehr wichtig. Also genauso wichtig ist natürlich, dass sie hier schon sehr viel gejobbt haben und also den eigenen Betrieb oder den väterlichen Betrieb schon ziemlich aus der Westentasche kennen, aber die Lehrjahre sollten natürlich woanders sein. Und so war es toll, dass Fiona ins Vierjahreszeiten gegangen ist und dann aber auch innerhalb des Hauses, nachdem sie im Veranstaltungsbüro ein Dreivierteljahr war, wurde dann der neue Jahreszeitengrill eröffnet. Und da wurde sie dann intern schnell zur so Chefhostess berufen und hat da ein knappes Jahr nochmal quasi die Platzierung, das Seating gemacht und die Bestgäste begrüßt und so. Und das war sensationell für mich. Wir haben im Hotel Vierjahreszeiten und wir natürlich ganz viele Gäste, also die beide Häuser besuchen. Ja. Und da verging also in der Zeit kaum ein Tag, wo nicht ein super Feedback kam von irgendeinem Gast, der im Vierjahreszeiten war und sagt, Mensch, ich habe Ihre Tochter gestern gesehen im Grill, die macht das ja so sensationell. Das war toll für mich zu hören. Und wenn sie dann mal hier ist, zurzeit ist sie jetzt leider, ein bisschen leider in Mailand, schon seit einem Jahr, ein bisschen da hängen geblieben. Dann genieße ich das natürlich in vollen Zügen. Aber Mailand.
Das ist ja toll, weil Sie auch sagen, Sie haben denn da was auch ausgestrahlt, die Liebe zum Beruf,
ja,
und so.
Ja, ne? Total. Und das ist bei meinen beiden Kindern der Fall. Und das ist eben so das allerwichtigste Attribut, dass das bei beiden der Fall ist. Und so kann ich mir also sehr gut vorstellen, in beiden Fällen, dass letztlich der Weg auch hier in den väterlichen bzw. auch großväterlichen Betrieb führt. Und Sie haben ein bisschen den Vorteil, dass sie auch etwas mehr Zeit haben als ich damals. Mhm. Bei mir war das ja recht abrupt, wie ich vorhin schon erzählt habe. Aber ich weiß aus der Lebenserfahrung heraus natürlich auch, wie wichtig Auslandsaufenthalte sind. Und ich sehe da also die nächsten 2 Jahre durchaus genügend Potenzial. Also ob Fiona jetzt noch ein halbes Jahr in Mailand bleibt oder nicht. Oder mein Sohn, der war auch schon in Sydney 3 Monate und war auch schon Anfang des Jahres in Südafrika, hat da die ganze Weinlese mitgemacht. Auf dem Weingut Beaumont.
Die bringen ja ganz neue Kompetenzen und Expertisen auch mit.
Genau, das ist ja wichtig, ne? Dass sie also Auslandserfahrungen sammeln und genau auch spezifisch im Ausland dann arbeiten. Ne?
Ja.
Und Barkeeper war natürlich ist eine super Sache. Das hat meine Tochter also in Mailand jetzt gerade gemacht. European Bartender School. Und fand das so faszinierend, dass sie nach 3 Monaten sich dann noch entschlossen hat, noch als Barkeeperin in Mailand erst zu arbeiten und jetzt selber Teacherin wird. Ja, das ist also das, was sie vor einem Jahr dort selbst im Kurs gelernt hat, lehrt sie jetzt.
Genau. Das heißt also, irgendwann in ein paar Jahren, muss ja nicht in 2 Jahren sein, aber können Sie dann auch sagen, Mensch, wollt ihr nicht? Aber dann wird es auch nicht geschenkt, sondern dann wird es auch verkauft, ne?
Das weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall nur verschenken ist, glaube ich, nicht die richtige Methode. Ob das jetzt so abrupt denn sein muss wie damals zwischen meinem Vater und mir, das sehe ich eigentlich nicht. Wir haben immer sehr davon profitiert, dass wir auch in der Außendarstellung ein Familienbetrieb waren. Mhm. Und wenn sogar der Weg von meinen beiden Kindern, die ja keine Kinder mehr sind, aber hierher führen sollte, also das kann man ja auch über einen größeren Zeitraum noch wirklich als Familienbetrieb, in dem sie integriert werden, wunderbar darstellen und so weiterführen.
Ja, vielen Dank, Dirk Kowalke. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Mary Roos, mit Mike Krüger, mit Marek Erhardt und Stefan Gwildes und gibt's in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.